Deine Schülerinnen sind alle in Freiheit geboren. Oder zumindest fast. Die Ältesten waren zur Zeit der Unabhängigkeit Kleinkinder. Sie haben keine Ähnlichkeit mit deinem jugendlichen Selbst. Die Energie in ihrer Haltung, wenn sie über den Rasen gehen, die rot gefliesten Korridore entlang klappern oder über den Sportplatz rennen, sagt dir, dass diese jungen Frauen vor sich sehen, wie sich ihre Zukunft bis in den glitzernden Horizont erstreckt. Die direkte Art, wie sie dich anschauen, sogar die dümmste, deutet darauf hin, dass sie mehr von der Welt erwarten, als du dir jemals erträumt hast, dass der Planet zu bieten hat. Du stellst fest, dass das sogar für die nicht in der Stadt Geborenen gilt, die aus Dörfern hergezogen und bei Verwandten untergekommen sind. Da du diese jungen Leute nicht gewohnt bist, stehst du in jedem Klassenzimmer unter Fremden. Diese Situation entfacht einen schwelenden Groll, eine Art Missgunst, was dir den Gedanken eingibt, dass es für die jungen Damen einen therapeutischen Effekt hätte, wenn sie, bevor ihr Charakter voll ausgebildet ist, die gleichen Härten durchmachen müssten wie du. All das beeinträchtigt ungemein deinen Versuch, dich als vorbildliche Lehrerin neu zu erfinden. Besonders skeptisch bist du einer gewissen Esmeralda gegenüber, einer jungen Frau mit künstlichen Fingernägeln, die ein paar Millimeter länger sind, als es die Vorschriften erlauben. Aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Mittel, über die anderen Mädchen nicht verfügen, kann sie die Aufsichtsschülerinnen regelmäßig dazu bringen, ihre Pflichten zu vernachlässigen. Eines Morgens zu Beginn deiner Tätigkeit erwischst du sie dabei, wie sie sich einen künstlichen Fingernagel mit Klebstoff aus dem Kunstunterricht aufklebt. Als du den Nagel konfiszierst, sodass sie mit einem kaputten Fingernagel herumlaufen muss, wird dir klar, dass das ein Anfang ist und kein Ende. Als nächstes ertappst du sie mehrmals dabei, wie sie hinter vorgehaltenem Schulbuch Lipgloss aufträgt. Und du bist überzeugt, dass es die Schülerin auf dich abgesehen hat. Als du sie schließlich dabei überraschst, wie sie sich nicht etwa Notizen über durch Wasser übertragene Krankheiten macht, sondern eine Nachricht an eine männliche Person schreibt, in der schlechten Grammatik von Handytexten, auf einem sperrigen Gerät, das sie heimlich in deinen Unterricht mitgebracht hat, ist dir klar, dass es früher oder später Ärger geben wird. Die Rädelsführerin Esmeralda ist jedoch nicht das einzige Mädchen, das sich skandalös verhält. Viele lassen sich mehrere Löcher in die Ohren und andere Körperteile stechen. In grünen Röcken und beigefarbenen Blusen gehen immer mehr von ihnen nicht mehr durch die Flure, sondern stolzieren. Sie betonen die R's am Ende eines Worts und die Frechsten versuchen, sie zu rollen. Sie machen dabei den Mund nicht mehr richtig auf, sodass ihnen in dem Bemühen, amerikanisch zu klingen, die Vokale in die Nase steigen. Am schrecklichsten ist, dass weder Vorträge über noch Schaubilder von schnell mutierenden Viren noch sonst irgendetwas, auf das du ihre Aufmerksamkeit lenkst, ihre Lust auf Experimente mindert. Anfänglich ignorierst du sie. Guter Unterricht schrumpft auf seitenweise diktierte Notizen und Übungen an der Tafel. Dann, nach ein paar Wochen, wirst du zur Pausenaufsicht im Freien eingeteilt. Wenn du deine Runden ziehst, besteht deine bevorzugte Strategie darin, einem Platzwart einen Gruß zuzurufen oder den Refrain eines Lieds zu singen, um den jungen Damen zu signalisieren, dass sich Autorität nähert. Wenn du auf eine Gruppe stößt, die sich um eine Flasche oder Zigaretten schart, erwartest du, dass sie die Schmuggelware verstecken und ausdrücken, was immer sie rauchen. Doch stattdessen schauen sie dich dreist an oder brechen in Gekicher aus. Sofort verwirfst du die irre Vorstellung, die von einer schwachen Stelle in deinem Herzen rührt, dass deine Schützlinge ernstlich verwirrt sind und der Rettung bedürfen. Die standhaften Blicke verstehst du als Hohn, das Gelächter als Beleidigung all dessen, was du geworden bist. Du bist überzeugt, dass ihre von Freiheiten geprägte Erziehung in den Jahren nach der Unabhängigkeit bei weitem vorteilhafter war als deine eigene. Erstickst jedes Mitgefühl und erwirbst ein großes schwarzes Logbuch, auf dessen Seiten du Namen, Klasse und Vergehen protokollierst. Du schickst deine Listen zusammen mit den erwischten Mädchen zur Direktorin. Deine Schülerinnen brauchen nicht lang, um festzustellen, dass du wenig Empfehlenswertes aufzuweisen hast. Mitten im zweiten Halbjahr schlagen sie zurück und taufen dich Kambuzai, die Schmerzensreiche, kurz TDS. Zu Zeiten, wenn du viele Handys konfiszierst und viele Mädchen nachsitzen lässt, wird daraus MS, mega schmerzensreich. Esmeralda schnaubt unverhohlen, ah, mega, wenn du vorbeigehst. Das schlimmste Delikt, das ein Mädchen begehen kann, ist in ein Auto zu steigen, das von einem einzelnen Mann gesteuert wird, der kein ausgewiesener Verwandter ist. Das Handbuch für das Personal erläutert über mehrere Absätze die Abscheulichkeit der Untat und listet ein Dutzend Gegenmaßnahmen auf, die von Sitzungen mit der Betreuerin bis zum Rauswurf reichen. Dennoch scheint es unter gewissen Schülerinnen einen harten Wettbewerb zu geben, wer die Regel am spektakulärsten bricht und in das teuerste Auto steigt. Mrs. Samaita bleibt gelassen, als du das Thema bei T im Lehrerzimmer ansprichst. »Ich habe mir die Listen angeschaut, die sie mir gegeben haben«, sagt sie. »Generell hat es die Ergebnisse nicht beeinträchtigt. Ein paar dieser Mädchen haben die besten Noten. Ihre Schulleistungen sind weiter lobenswert.« »Du bist sofort empört.« »Aber die Drittklässlerinnen? Insistierst du weniger skandalisiert von den Aussichten deiner Schülerinnen als von der Entwertung all deiner Mühen durch die Direktorin? Ich habe die Namen notiert. Manche Mädchen in diesen Autos sind sogar erst in der zweiten Klasse.« »Leben und leben lassen«, sagt die Direktorin. »Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Konzentrieren Sie sich auf das Notwendige. Es wäre etwas anderes«, fährt sie achselzuckend fort, »wenn wir so etwas wie Unzucht mit Minderjährigen nachweisen könnten. Da das kaum möglich ist, wird es zu einem Problem.« Gespeist von deiner Unzufriedenheit suchst du eines Tages nach dem Unterricht das Polizeirevier auf. Es befindet sich in dem Einkaufszentrum, durch das du auf dem Weg von und zur Schule sowieso gehst. Dort sitzt du auf einer wackeligen Bank in der Warteschlange. Dein schwarzes Buch mit den Namen der Schülerinnen, den Nummernschildern der Fahrzeuge sowie den Beschreibungen der Herren mittleren Alters, die sie fuhren, ordentlich aufgeführt. Doch dann fällt dir ein, was die Direktorin gesagt hat, und du stehst wieder auf und machst dich auf den Weg zu deiner Unterkunft. Deine Verzweiflung wird größer, als du die Abkürzung über die Wiese zu der Straße nimmst, auf der die Kombis zu Maimanyanga fahren. Um dich abzulenken, widmest du dich gedanklich den Ideen, was du von den 20 Dollar kaufen wirst, die du jeden Monat sparst, indem du dieses Stück der Strecke zu Fuß gehst. Doch die Preise steigen, sowie deine Bedürfnisse mehr werden, und letztlich findest du keinen Trost. Das Gras ist hoch. Nachts schleichen Schlangen und Kriminelle hier herum. Dein Magen verkrampft sich vor Angst, wann immer du diesen Weg gehst. Ein paar Monate zuvor hat an der Schule eine Versammlung stattgefunden, an der du nicht teilgenommen hast und bei der die Eltern drohten, in voller Zahl das Gras selbst zu mähen, da es eine Bedrohung für ihre Töchter darstellt. Als die Eltern den Stadtrat von ihrem Entschluss in Kenntnis setzten, wurden die Eltern gewarnt, dass nur der Stadtrat das Recht hat, Dinge oder Bewuchs von der Wiese zu entfernen, gleichgültig, ob er es nun tat oder nicht. Der Gestank nach Verwesung steigt gen Himmel, fließt in deine Lunge. Dann tränen deine Augen und deine Nase beginnt zu tropfen. Dir läuft das Wasser in den Mund und du riechst nichts mehr. Niesend erreichst du die Bushaltestelle und niesend fährst du nach Hause und bist nahezu erleichtert, bei der Witwe anzukommen. Im Haus steht Berthas Tür offen. Das Bett ist abgezogen, ihre Sachen sind nicht mehr da. Die Kollegin, die sie einst erwähnt hat, ist nicht aufgetaucht. Jetzt musst du zusammen mit Marco die Folgen von Shines unbeherrschtem sexuellen Appetit allein ertragen. Im nächsten Monat zieht Shine aus. Marco erzählt dir, dass auch sie daran denkt, auszuziehen, um der angespannten Atmosphäre und der düsteren Stimmung zu entfliehen, die auf Maimanyangas Anwesen immer intensiver werden. Verstärkt von den Besuchen der verärgerten Söhne, die jetzt nur noch einzeln kommen, nie mehr zu zweit oder zu dritt. Du bist zu müde, um Marco, dir selbst oder den Kollegen in der Arbeit die Lüge aufzutischen, dass auch du bald ausziehen wirst. Du räumst ein, dass du eine Frau ohne Optionen bist. Um dich von dieser Wahrheit abzulenken, verbringst du jeden Abend und jedes Wochenende Stunden damit, immer detailliertere Lektionen auszuarbeiten und ihre Komplexität zu erhöhen, bis du selbst kaum mehr in der Lage bist, zu verstehen, was du geschrieben hast. Die Schülerinnen werden immer aufsässiger und du vermutest, dass sie am Jahresende versagen werden. Du verdoppelst deine Anstrengungen bei der Planung des Unterrichts, spezieller Lektüre und beim Einpauken. Wenn etwas in dir sagt, genug ist genug, willst du es nicht hören. Wenn du abends die Hefte der Schülerinnen korrigierst, trinkst du ein Glas Wein dazu, dann zwei oder drei. Wenn du ins Bett gehst, fällst du Augenblicke, nachdem du den Kopf auf das Kissen gelegt hast, in eine Leere, der du früher misstraut hast, für die du jetzt jedoch dankbar bist. Morgens hast du Mühe, wach zu werden. Wenn du am Ende des Monats dein Gehalt bekommst, fährst du mit dem Kombi in die Stadt. Es ist ein merkwürdiges, nicht ganz angenehmes Gefühl, nach so vielen Jahren wieder die First Street Mall Richtung Edgars entlang zu gehen. Dort schwelgst du in den Farben, Stoffen und Schnitten der neuesten Mode. Während du ein Kleidungsstück hochhältst und dich in ein anderes kämpfst, sagt dir der Spiegel in der Umkleidekabine, dass nicht alles verloren ist, obwohl du dich den mittleren Jahren näherst. Das Zu-Fuß-Gehen und regelmäßige Essen und vermutlich die Gene deiner Familie haben dich vor vielen Anzeichen des Alterns bewahrt. Du zitterst nahezu vor Aufregung, weil du so viel für Dinge ausgibst, die nicht notwendig, sondern nur gewünscht sind, und zahlst für einen Hosenanzug und dazu passender Bluse in Flaschengrün. Als du den Laden verlässt, betrittst du einem Impuls folgend einen Friseursalon. Du kommst mit ordentlich geflochtenem Haar wieder heraus und bedauerst, dass du nicht genug Bargeld für eine Maniküre dabei hast, wie sie sich so viele deiner älteren Schülerinnen leisten. Eines Morgens stehst du später als gewöhnlich auf. Du willst dich mit deiner Toilette und dem Frühstück beeilen, aber deine Glieder sind träge. Du brauchst länger als sonst, um zur Bushaltestelle und über die Wiese zu gehen. Die Glocke läutet, als du die Einfahrt entlangläufst. Diese Unpünktlichkeit ist ein Vergehen, für das du zahllose Schülerinnen bestraft hast. Da du das Privileg hast, andere zu korrigieren, musst du selbst als gutes Beispiel vorangehen. Darum hast du dich bemüht, seit du vor ungefähr 8 Monaten an der Northlea High School angefangen hast. Doch jetzt versagst du kläglich, wie schon dein gesamtes Erwachsenenleben. Was ist los mit euch? Ihr rennt alle über den Haufen. Wartet ihr deswegen, bis die Glocke läutet? Aus deinem Mund schleuderst du die Angst vor einer weiteren Niederlage, gerichtet auf eine Gruppe Erstklässlerinnen, in die du fast läufst, als sie in die Halle auf der anderen Seite des Schulgeländes hasten. »Es tut uns leid, Miss Higauke«, flüstern sie und knicksen höflich. Angst leuchtet in ihren Augen. »Wir beeilen uns, damit wir rechtzeitig dort sind.« Beschwichtigt von der Wirkung deiner Intervention, schließt du dein Büro in einem ruhigeren Gemütszustand auf. Nach der Schulversammlung verbringst du den Morgen damit, schriftliche Prüfungen zu benoten. Es ist eine angenehme Aufgabe, da du meinst, bei der Vergabe von Noten beträchtliches Wohlwollen walten zu lassen. Du bist weit vor der Mittagspause damit fertig und genießt das Gefühl der Kontrolle. In der Pause im Lehrerzimmer drängen sich Mr. Chauke, Mathe in den Abiturklassen, und Mr. Teaser, Physik in den mittleren Reifeklassen, die sich gegenseitig Gehirn 1 und Gehirn 2 nennen, vor dir in die Schlange für den Heißwasserbehälter. Sie murmeln, Entschuldigung, Entschuldigung, Missy Gauke, und halten ihre Becher unter den Hahn. Du entfernst dich rasch von diesem Ärgernis. Mrs. Samaita winkt dich an ihren Tisch. Nachdem du ein Cupcake von der Schona-Lehrerin angenommen hast, deren Namen du vergessen hast, schiebt dir die Direktorin ein paar Zeitungsausschnitte über den Tisch zu. »Haben Sie die gesehen?«, fragt sie. »Hatten Sie schon die 3. Klassen?« In jedem Artikel ist ein Herr abgebildet, klein, sauber und muskulös, der dir vorkommt, als wäre er unglaublich zufrieden mit sich, wie er vor einem langen, niedrigen Mercedes steht. In deinem Mund schmeckt es nach bitterem Schotter, als du das Fahrzeug erkennst. ADF 3ZW, sagst du dir das Nummernschild vor, das du mehrmals in dein Logbuch eingetragen hast. Auf der Motorhaube des Wagens, gegen die sich der Mann mit dem Hintern lehnt, stehen riesige Packungen mit farbigem Sirup, Gläser mit Marmelade, Blöcke von Waschseife, Tüten mit Chips und gigantische Schachteln mit diversen Fruchtdrops. Weitere Vorräte lagern auf dem Rücksitz. Bedienstete in blauen Kitteln tanzen vor dem Fahrzeug. Manche haben über ihre Uniform weite T-Shirts angezogen, auf die das Gesicht des Mannes gedruckt ist. Andere Assistenten hüpfen um den Mann und sein Auto. Auf dem Beifahrersitz, halb verdeckt vom Chauffeur und von den Paketen, sitzt deine Schülerin Esmeralda aus der 3. Klasse. Die Mädchen drehen durch deswegen. Mrs. Samaita seufzt. Sie behandeln Esmeralda wie eine Königin. Ich werde morgen bei der Versammlung etwas sagen müssen. Warum um alles in der Welt trägt sie ihre Schuluniform? Hoffentlich hat es niemand im Ministerium gesehen. Direktorin, sagt Chauke, der vorbeischlendert. Er ist der öffentliche Vertreter des Vorstands vom Bergbaurat. Jetzt, wo das Land die Diamanten und das Platin und das Öl entdeckt hat, lassen Sie es uns bitte geraten sein, ihn nicht anzurühren. Oder irgendwas, das er will. In dieser Position kann ihm keiner etwas anhaben. Zeigen Sie ihm das Bild und bitten Sie ihn um eine Spende, sagt Tisa. Wie die anderen Lehrer schnallst du mit der Zunge, schüttelst den Kopf und stellst die Teetasse zurück auf den Teller. Hoffentlich, sagt Mrs. Samaita, endet diese Esmeralda nicht wie manche andere Mädchen, die wir hier hatten. Kommt nach 2 Wochen dünn wie ein Kleiderbügel wieder in die Schule, mit einem Arztschreiben, in dem etwas über ihren Unterleib steht. Das würde ihr nur recht geschehen, flüstert Miss Mojo, Mode und Nähen. Wenn sie sich nicht so verhält, wie wir es ihr beizubringen versuchen. Wissen wir nicht alle, dass die Schrauben in ihrem Kopf locker sind? Ihr alle grummelt zustimmend. Während deine Angst größer wird, klebt sich dein Lächeln fester ins Gesicht. Nichts kann ihm etwas anhaben. Doch diese Straffreiheit gilt nicht für Leute wie dich. Männer wie der auf dem Foto finden immer alles heraus. Er kann sich Personalberichte mit deiner Namensliste und den Nummernschildern beschaffen. Vielleicht hat dich jemand bei der Polizei gesehen. Du flüsterst ein kurzes Dankgebet, dass du zu feige warst, um eine Aussage zu machen. Wie alle anderen im Lehrerzimmer kennst du Esmeraldas Ruf und bist nach Abwägung der Risiken dafür, nichts zu unternehmen, obwohl das Gesetz gebrochen wird. Du spürst, dass du zu breit grinst, zu viele Zähne zeigst. Du presst die Lippen aufeinander. Als es Zeit ist für den Biologieunterricht in der 3. Klasse, stellst du fest, dass Esmeralda mehrere Ausgaben der Zeitung mit dem größten, detailreichsten Bild in die Schule geschmuggelt hat. Sie sitzt auf ihrem Tisch, dreht eine goldene Uhr ums Handgelenk, heimst faszinierte Blicke von ihren Mitschülerinnen ein und nimmt Verehrung entgegen wie eine Göttin. »MS ist da, schon«, sagt Esmeralda, als du hereinkommst. Du atmest schnell, weil du irritiert bist. Du schluckst es. Du gehst zu deinem Tisch. »Eure letzten Aufgaben«, sagst du und schaust in ängstliche, amüsierte oder gelangweilte Augen. Deine Schülerin zieht die Schublade auf und schiebt mehrere Zeitungen hinein. »Eure letzten Aufgaben«, wiederholst du. Mit Überraschung und Interesse merkst du, als würdest du eine andere Person beobachten, dass dein Atem trotz des Schluckens und tiefer Atemzüge immer schneller wird. Aufgrund der Arbeiten, die ihr abgegeben habt, müssen wir eindeutig zu den ersten Prinzipien der Diffusion zurückkehren, sagst du. Wir müssen diese Prinzipien ausführlich und im Detail noch einmal auf den Fall der menschlichen Atmung anwenden, die ihr laut Lehrplan für die mittlere Reife beherrschen müsst. Deine Schülerin nimmt eine Zeitung von dem Mädchen neben ihr an und schiebt auch diese in die Schublade. Diffusion. Eine Definition bitte, sagst du. Niemand reagiert. Ich werde durch die Klasse gehen und bis 5 zählen, sagst du. 1. Du nimmst deinen Stahlwinkel und machst ein paar Schritte. Langsam näherst du dich Elizabeth. Wie Esmeralda ist auch diese Schülerin Material für ein Rhodes-Stipendium. Sie ist jedoch ein bescheidenes Mädchen. Heute ist sie vernünftig genug, um nicht aufzublicken, als du auf sie zugehst. 2. Die Klasse hält den Atem an. 3, 4. Du stehst vor Elizabeth und hebst den Stahlwinkel. 5. Deine Brust hebt und senkt sich. Schweiß rinnt dir übers Gesicht. Er fließt dir in die Augen. Er strömt dir aus den Achseln, vermischt mit Deodorant. Du weißt, dass sie nichts über Biologie wissen wollen, sagst du dir. In diesem Fall erhalten deine Schülerinnen eine Lektion in Gewalt. 2 oder 3 junge Frauen zerren an dir. Vergeblich. Stattdessen flüchtest du dich in ein unerträgliches Strahlen. Die junge Göttin läuft hinaus und in das nächste Klassenzimmer. Esmeralda kommt mit Miss Rusike zurück, die sich wortlos umsieht und geht, um Mrs. Samaita zu informieren. Eine Schülerin lacht. Sie beißt sich auf die Lippe, bis sie blutet, als du sie böse anstarrst. Erfreut über ihre Angst, wendest du deine Aufmerksamkeit wieder Elizabeth zu. Gleich darauf betritt die Direktorin das Klassenzimmer. Sie erwartet von dir, dass du aufhörst, aber das tust du nicht. Die Direktorin berührt dich vorsichtig an der Schulter. Du schleuderst den Stahlwinkel gegen die Tafel. Du schlingst die Arme um den Kopf. Du heulst einen langen, aufsteigenden Ton, der den Raum erfüllt. Schließlich folgst du der Direktorin in ihr Büro. Sie bietet dir eine Tasse Tee an, die du ablehnst. Ohne Fragen zu stellen, mit leiser, ruhiger, klarer Stimme, gibt dir die Direktorin mehrere Tage frei, um dich zu erholen. Und erzählt allen, dass du bezüglich eines nahen Verwandten schlechte Nachrichten erhalten hast, als sie dich zu ihrem Wagen führt und zur Witwe fährt. An diesem Wochenende hast du mehr Angst als je zuvor und wirst von einem großen Terror belagert, der keinen Raum für Bedauern lässt. Deine einzige Sorge ist, deinen Job zu behalten. Nicht zuletzt, damit du weiterhin deine Miete bezahlen kannst. Christine, die in Berthas Zimmer gezogen ist, fängt dich vor ihrer Tür ab und lädt dich ein. Du kannst kommen und das Maismehl holen, sagt sie. Du findest eine Ausrede und sagst, dass du sie am nächsten Tag besuchen wirst. Am Sonntag kannst du ihr nicht gegenübertreten, weil du glaubst, sie würde sehen, dass das Strahlen, in das du im Klassenzimmer entkommen bist, zu einem pulsierenden lila Schimmern ermattet ist, das dir alle Energie raubt, sodass jedes Wort zu einer unerträglichen Anstrengung wird. Du sitzt in deinem Zimmer und rührst dich nicht, als sie an deine Tür klopft. Am nächsten Tag, Montag, spähst du vorsichtig aus der Tür und rechnest damit, dass sie den Sack mit Maismehl von deiner Mutter vor deiner Tür abgestellt hat. Du seufzt vor Erleichterung, als nichts auf der Schwelle steht. Als du in der Schule in deinem Büro sitzt, bist du ruhelos. Doch als bis Mittag niemand den Vorfall erwähnt, spürst du, wie tief in dir ein bisschen Hoffnung aufglimmt, wo sie schon fast erloschen war. Das Glimmen zieht eine schüchterne kleine Erstklässlerin an, die sich anerbietet, deine Tasche zu tragen, als du aus dem Lehrerzimmer zurückkehrst. Als du dein Büro aufschließt, trägt das Kind sie zu deinem Schreibtisch. Mach 3 kleine hüpfende Schritte, wenn du einen machst. An ihrem Ziel angekommen, stellt sie deine Tasche lautlos auf den Boden. »In welcher Klasse bist du?« fragst du, beeindruckt von dieser Ehrerbietung. »In der ersten, Mu'uyu«, antwortet sie. »Ich meine, in der ersten, Mu'uyu, Ma'am«, korrigiert sie sich und dreht die Finger umeinander wegen des Fehlers. »In Ordnung«, du entlässt sie. »Bleib, wie du bist und tu, was die Lehrer dir sagen. Wenn du das machst, sehen wir uns in der dritten Klasse wieder.« Sie hüpft erfreut davon und du nimmst das Klassenbuch heraus, um Bemerkungen für die Klassenberichte zu schreiben. Chinembiri, Elizabeth, springt dich sofort an. Von deiner neuen Macht liebenswürdig gestimmt, schreibst du mehrere schmeichelhafte Kommentare. Während du so beschäftigt bist, klopft es an der Tür. »Herein«, rufst du. Die Tür wird geöffnet und die Shona-Lehrerin steht unbehaglich auf der Schwelle. »Miss Higauke, die Direktorin möchte, dass Sie zu ihr kommen, in ihr Büro«, sagt sie. »Es gefällt dir nicht, dass du bei dieser angenehmen Aufgabe gestört wirst. aber du musst dich fügen. 3 Personen sitzen in dem kleinen Zimmer der Direktorin. Als du die 4. wirst, ist der Raum viel zu voll. Du setzt dich auf den einzigen freien Stuhl neben dem Tischchen. Mrs. Samaita nickt dem Paar zu, das auf dem Sofa an der Wand sitzt.